aus dem Diarium des Kiranos, Sohn des Melairush, Feinmechanikus aus Murolosch in den Ambosbergen. Zu Anfang fand ich mich in einer nebligen Landschaft. Der Geruch von Torf und moderigen Algen lag in der Luft. Überall um mich herum befanden sich Wasserpfützen und morastige Stellen am Boden. Zwischen den Nebelschwaden erahnte ich die verrenkten Äste von verkrüppelten Bäumen. Aus einiger Entfernung durchdrang ein regelmäßiges, misstönendes Geräusch die Stille der Umgebung. Es klang, als würde Metall über Stein gezogen. Ich sah, soweit der neblige Dunst es zuließ, kein Lebewesen, konnte aber die Richtung des Geräuschs klar bestimmen. Ich nahm meine Laterne und ging vorsichtig los. Bald schälte sich eine gebückte Gestalt aus dem Nebel. Es war Alrik, der Bootsbauer. Auf einem Stein sitzend, neben ihm auf dem Boden grobe Seile und große Wackersteine. Die Quelle des Lärms war sein Wetzstein, mit dem er immer wieder über die Schneide seiner Axt fuhr. Als ich näher trat, blickte er auf und grinste mir hämisch ins Gesicht. Ich fühlte Angst, aber auch Verwirrung. Hatte ich nicht bei seiner Leiche gestanden und seine trauernde Tochter gesehen? Dieser letzte Gedanke erfüllte mich mit einer tiefen Schuld, aus der heraus sich das Wort ergriff. »So bist du deinem Strafgericht doch noch entkommen«, sprach ich und fuhr dann fort. »Ich dachte, wir hätten dich getötet. Und wenn es auch meines Freundes Stab war, der dich niederwarf, so war es doch meine Axt, die dein Blut forderte. Und es reut mich, dass wir keinen anderen Weg fanden. Und nun hast du hier auf mich gewartet, um deine Rache zu nehmen. Bisher hatte ich das Gewicht meiner Axt nicht gespürt. Als ich aber jetzt an mein Holster griff, fühlte ich den vertrauten Griff und ließ meine Hand darauf ruhen. Alrik indes schaute spöttisch, fast belustigt, hatte lediglich das Axtschleifen eingestellt. Als er nicht antwortete, führte ich meine Rede fort. »Wozu die Steine und Seile? Willst du auch mich und meine Freunde im See versenken, wie du es mit so vielen anderen getan hast?« Mit einem breiten Grinsen tat Alrik den Mund auf und antwortete, »Bist ein Blitzmerker, was? Willst du mir Arbeit abnehmen oder den Stein selber um den Hals binden, oder soll ich dir erst deine dumme Fresse einschlagen? Kann aber sein, dass dann von deinem Kopf nicht mehr viel übrig ist und ich das Seil um einen anderen Körperteil binden muss.« Ein dreckiges Lachen beschloss seine Drohung, ich aber zeigte meine Angst nicht. »Ich habe dich schon einmal überwunden, und ich werde es noch einmal tun, auch wenn mein Herz dabei weint. Erkenne stattdessen dein Unrecht und ergib dich in dein Schicksal, und ich werde dir kein Haar krümmen und dich vor ein Gericht bringen, wo du um Gnade betteln kannst.« Alrik war unbeeindruckt. »Hier in Sichelbruch machen wir die Gesetze, und wir entscheiden, was Recht und Unrecht ist. Du kannst ja zum Ritter Lüdemann gehen und ihn um Hilfe bitten.« Und mit einem weiteren Lachen fügte er hinzu. »Ich glaube, du musst mich schon selbst holen kommen, wenn du mich vor ein Gericht bringen willst.« Mit einem abschätzigen Blick stand er auf, ließ aber die Hand locker auf dem Blatt seiner aufrecht stehenden Axt liegen, welches er zuvor geschärft. Ein Kampf schien unausweichlich. »So sei es, im Namen der unschuldigen Toten.« Ich zog meinen Lindwurmschläger und machte mich bereit zum Kampf. Alrik tat es mir nach, griff aber nicht an. Ich zögerte gleichfalls. »Ich möchte meine Hände nicht noch einmal mit deinem Blut besudeln.« Eine unbestimmte Zeit standen wir uns so gegenüber, lauernd, wer den ersten Angriff führen würde. Aber mit einem Mal drehte Alrik den Kopf und schaute hinter sich. »Was? Wer ist da?« Angestrengt schaute ich in den grauen Nebel und meinte, ein schwaches Glimmen im grauen Zwielicht erahnen zu können. Ich erinnerte mich an das Glimmen, welches mich zum ruhelosen Geist der Luneta Schröter führte. »Es sind die Seelen all der Hilfesuchenden, welche du aus Gier einem grausamen Tod überantwortetest«, verhöhnte ich ihn. »Sie kommen dich zu holen.« Er schien mich aber gar nicht mehr zu hören, war stattdessen völlig eingenommen von dem fernen Leuchten. »Was ist das? Das kann nicht sein. Ich habe sie doch eigenhändig ertränkt.« Er drehte sich vollends um und machte zögerlich ein paar Schritte auf das Leuchten zu, dann noch ein paar. Mit jedem Schritt verschluckte der dichte Nebel mehr von seiner massigen Gestalt, Doch bevor ich ihn vollends aus den Augen verlor, ging ich ihm vorsichtig nach. Ich fürchtete einen Hinterhalt, er aber schien mich völlig vergessen zu haben, sein einziges Bestreben, dem Licht näher zu kommen. Der Nebel wurde immer dichter, bald war alles um mich herum grau, und selbst alle Geräusche wurden so vollkommen verschluckt, dass ich meine eigenen Schritte nicht mehr hörte. Plötzlich durchzuckte mich der Gedanke, dass diese Stille daher rühren könnte, dass der Boden vom Seewasser aufgeweicht war, und verunsichert blieb ich stehen. War dies nur eine List, mich in den See zu locken? Alrik blieb ebenfalls stehen, vielleicht 5 Drumod vor mir, und wandte sich um, aber sein Gesicht zeigte statt Wut und Häme nur noch Verwirrung. »Was soll das? Ich verstehe das nicht!« Mitten im Satz sackte sein Körper auf einmal nach unten und mit einem Platschen verschwand er im Wasser. Mit einem Mal erkannte ich, dass auch unter meinem vom Nebel eingehüllten Wüsten nichts als eine dunkle Wasserfläche war. Jedes Gefühl der Körperlichkeit verließ mich, und während ich über dem Wasser zu schweben schien, erfüllte mich eine grenzenlose Ruhe, und zugleich erwuchs in mir die Gewissheit, dass ich völlig sicher war. Ein Wimpernschlag später änderte sich meine Umgebung. Aus dem Zwielicht tauchten unförmige Säulen um mich herum auf. Das schwache Leuchten hatte sich in einen verwaschenen Lichtfleck vergrößert, der aber nun über mir stand. Vor mir jedoch zappelte in seltsamem Gegensatz zu der ruhigen, reglosen Szenerie lautlos ein menschlicher Körper. Er schlug mit Armen und Beinen um sich, als hinge er in einem Spinnennetz. Ich konzentrierte mich auf die Erscheinung und erkannte Alrik, der sich verzweifelt aus etwas zu befreien suchte, darin er sich verfangen hatte. Mit einer bloßen Willensanstrengung, die mit einer tatsächlichen Bewegung so viel gemein hatte wie ein Windhauch mit einem Hammerschlag, flog oder glitt ich auf ihn zu, denn auch wenn er dies nicht verdiente, wollte ich ihm doch helfen. Je näher ich kam, desto klarer konnte ich sehen. Alrik hing in einem Gewirr aus einem Seil und weißlichem Gehölz verfangen, er rang wie nach Atem und griff sich an die Kehle. Ich streckte meine Arme nach ihm aus, als sich das weiße Gewirr durch eine seiner ruckartigen Bewegungen etwas drehte, und auf einmal blickte ich in einen blanken Totenschädel, welcher sich über Alriks Körper befand. Ich erkannte in jenem weißen Holz das Skelett eines Menschen, um dessen Fußknöchel ein grobes Seil gebunden war, welches unter uns im Zwielicht verschwand. Offenbar hatte sich Alrik im Gebein eines seiner Opfer verfangen, und ein kurzer Blick zur Seite bestätigte mir, dass all die Säulen, die ich zuvor wahrgenommen hatte, in Wahrheit nahezu vollständig skelettierte Leichen waren. Jede an einem Seil festgemacht, aufrecht wie stehend in die Höhe ragend. Aus Alriks offenem Mund drang nach wie vor kein Schrei, aber aus seinen weit aufgerissenen, aus den Höhlen hervorquellenden Augen sah ich blanke Todespanik. Ich selber fühlte mich geborgen in einer behütenden Wärme, fast wie ein Streicheln, ausgehend von dem fernen Licht, weit oben im endlosen Dunst. Mitleid ergriff mich, und entschlossen griff ich zu und fing an, den wildfuchtelnden Alrik mit einigen beherzten Zügen aus seinem Gefängnis zu befreien. Doch als mir das gerade gelungen war, verschwand er mitsamt den anderen Leichen. Stattdessen standen um mich herum helle Lichter, die das graue Zwielicht vertrieben. Von oben erreichte mich eine wohlige Wärme wie die eines Schmiedefeuers, und am ganzen Körper verspürte ich den Drang, aufwärts an die Oberfläche zu gelangen. Gemeinsam mit den anderen Lichtern bewegte ich mich und wurde immer schneller, doch die Bewegung hatte keine Richtung mehr, sondern war Prinzipien und Gefühlen gewichen. Ich strebte mit den Lichtern von Verzweiflung und Schmerz zu Erfüllung und Frieden. Eine Welle von Dankbarkeit flutete meinen Geist, und ich erkannte, dass dieses überwältigende Gefühl von den anderen Wesen um mich herum ausging. Ich spürte auch die Wesenheit der Luneta Schröter, wie vor einigen Tagen am See, und auch Alrik schien mir präsent zu sein. An meine Ohren drang von ferne ein regelmäßig hämmerndes Geräusch, wie ein Schmiedehammer auf einem Amboss. Dann fühlte ich wieder festen Boden unter den Füßen, während die Lichter weiterstrebten, immer weiter vom Diesseits ins Jenseits. Musik
Wir alle waren ergriffen von diesem Traum. Ich konnte gut verstehen, warum Kiranus ihn als Vision betitelte. Denn von der Symbolkraft schien der Traum genau das zu sein. Eine Vision. Argentox ließ sofort nach Bingor Elfenfreund schicken, nachdem Kiranus seine Zustimmung dafür gegeben hatte. Er vermochte womöglich etwas eher zu helfen, als wir es konnten. Bingor schien sich wahrlich beeilt zu haben. Er benötigte nur wenige Momente, um im fetten Schinken zu erscheinen. Die Aussicht auf ein gutes Zwergenbier war mit Sicherheit ein Grund für die Eile gewesen. Nach einer kurzen Vorstellung erzählte Kiranus zum besseren Verständnis von der Begegnung mit Lunetas Geist am Ufer des Turansees. Anschließend wiederholte er den Inhalt des Traumes für Ser Bingor. Ich konnte nicht widerstehen und trug meine Theorie vor, dass dieser Traum, genau wie die Begegnung mit dem Geist, ein Geschenk des Effert und des Ingrim oder Angrosch zugleich sein könnte. Kiranus hatte mit dem Sieg gegen den Ulchuchu beiden Göttern wohlgetan. Bingor konnte Kiranus lediglich beipflichten, dass ein Geode die richtige Stelle sei, um etwas Licht in die Wirren dieser Vision zu bringen. Er empfahl in diesem Falle einen Wassergeoden, die jedoch, dem Element gleich, rastlos und unstet sind. Er war sich jedoch sicher, dass Kiranus am Angbarer See zumindest die Spur zu einem der weisen Zwerge finden könnte. Alternativ könne mein Freund auch den wohl legendären Geoden Xenos von den Flammen konsultieren, welcher sich eng mit einer Elfe mit Namen Naheniel Quellentanz, Gräfin zu Waldstein, befreundet hatte. Diese könnte wissen, wo man Xenos finden könne. Bingor überlegte und fügte dann hinzu, dass der Zeitpunkt des Traumes ebenfalls eine wichtige Rolle spielen könnte. Da Kiranus am Tag des Aufbruchs geträumt hatte, könnte dies ein Zeichen für eine Pilgerreise sein, die mein Freund antreten müsse. In diesem Falle könnte der heilige Schlund in den Raschtulsbergen sein Ziel sein, anscheinend ein sehr wichtiger Ort für die ganze Zwergenheit. Ich merkte meinem Freund an, dass er dankbar für die Hilfe, jedoch zurzeit etwas überfordert mit der Tragweite der Vision war. Eines stand jedoch fest: Kiranus würde es nach Osten ziehen. Trogerik bemerkte, dass auch er eine Vision hatte. Es war schon eine Weile her, doch mir war der Inhalt noch sehr präsent. Mein Freund hatte einen weißen Hirschen gejagt und Richtung Osten verfolgt, bevor das Tier von riesigen Waldspinnen gefressen wurde. Wie es scheint, ist der Osten, genauer der Südosten, der Ort, an dem sich zumindest zwei meiner Freunde Klarheit erhofften. Der noch anstehende Besuch bei Ser Elfin Bernhold würde für mich ebenfalls möglich gemacht, da Winhall auf der Route gen Angbar lag. Auch Honingen, wo der Brief der geweihten Blum aus Sicherlingen sein Ziel hatte, würde für uns keinen Umweg bedeuten. Würde ich mich dafür entscheiden, meine treuen Freunde weiter zu begleiten, dann musste ich einen Weg finden, die Kernhölzer der Steineiche mitsamt meinen Aufzeichnungen nach Belhanka schicken zu können. Und dann war da noch meine Forschung über Faruk, der ich mehr Aufmerksamkeit widmen wollte. Waren wir einmal in Angbar, war Gareth nicht weit, wo sich laut Faruk Verwandte von ihm aufhielten, die meine Untersuchung bereichern könnten. Doch all diese Überlegungen verfolgen mich nun, da ich in dem gemütlichen Bett liege und eigentlich Ruhe finden wollte. Das Verdocker zerrt an meinem Verstand und lässt mich kaum noch klare Gedanken fassen. Es ist nun an der Zeit, das viel zu teure Buch beiseite zu legen und die Augen zu schließen. Morgen werden wir vom König empfangen. Elfter Ingerim. Meine Freunde und ich hatten uns zurechtgemacht. Trogerik trug mein extravagantes, seidenes Hemd, welches ihm wahrlich vortrefflich stand. Wir wurden von dem Majordomus empfangen, der uns durch die tristen Hallen der Königsburg geleitete. Wie auch von außen wirkte die Burg innen uralt und beinahe jede Wand und jeder Balken war rußgeschwärzt von aberhunderten Jahren Fackel und Kerzenfeuer. Die staubigen, verblichenen Gobelins passten nur zu gut in dieses Bild. Nach einer kleinen Einführung, welche Regeln bei einer Audienz galten, wurden wir noch vor dem Prinzen Wendelmir gewarnt, der anscheinend ebenfalls anwesend war und wohl versuchen würde, uns durch derbe Späße zu verunsichern oder gar zu provozieren. Dann wurde das große Tor geöffnet und wir betraten den Thronsaal. Wie ich es schon erwartet hatte, war der Sala karg und trist. Die Luft hier war schlecht und Waffenständer schienen als vorherrschendes Schmuckelement verwendet worden zu sein. Dem allen zum Trotz saß König Efferdan der Erste, stolz und erhaben auf dem hölzernen Thron. Hinter ihm prangten schwere Stoffbahnen, die zur Abwechslung einmal kunstvoll gestaltet das Wappen Andergasts zeigten. Der anwesende Prinz Wendelmir, der mit einigen anderen Personen an einem Tisch nahe dem Tor saß, versuchte sofort mit schamlosen Kommentaren die feierliche Atmosphäre, in der ich mich befand, zu zerstören, was ihm gelang. Dennoch hörte ich gebannt zu, was der König nach unseren gebührenden Verbeugungen zu sagen hatte. Die Stimme des Königs war, im Gegensatz zur Ansprache auf dem Marktplatz, sehr ruhig und entspannt. Seinen Akzent versuchte er erstaunlich gut zu verbergen, doch ich konnte ihn dennoch heraushören. Nach großen Worten des Dankes beschenkte uns Efferdan der Erste mit Symbolen der Freundschaft und der Ehre, sogenannten Eberfängern. Dolche, die den Träger durch am Heft eingearbeitete Wappen des Landes als Freund eben dieses auswiesen. Anschließend wurden wir entlassen. Zwar musste ich zugeben, mehr erwartet zu haben, doch die Ehre, die mir und meinen Freunden zuteil geworden war, war kolossal. Dies dürfte zudem auch die politischen Beziehungen zwischen den Magierakademien verbessern, was mir wiederum Ansehen und erneut Ehre zuteil werden ließe. Den Rest des Tages verbrachte ich damit, mein Studium des Plumbumbarum fortzuführen. Ich war mir sicher, den Zauber bald in der Praxis testen zu können. Zwölfter Ingerim. Heute erschien die von Argentox angekündigte Ausgabe der Andergaster Trommel. Gespannt lasen wir uns das Journale durch, in der sogar von der Jagd nach Magister Pompilius die Rede war, an der meine Freunde beteiligt waren. Faruk verabschiedete sich früh von uns, da er den Sumen, Arborgast, den Alten aufsuchen wollte. Ich fragte nicht weiter nach, doch glaubte ich, dass dieser Besuch mit seiner verborgenen Kraft zu tun hatte.